Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon und einem Herrn, der Tory-Vorsitzender und damit britischer Premierminister werden möchte und zu diesem Zweck seinem Publikum einen Räucherhering entgegenhält.
This kipper, which has been presented to me by just now by the editor of a national newspaper.
Dieser Fisch stamme von einem Räucherer der Isle of Man, so Johnson. Der könne nun seine Heringe nicht mehr verschicken, ohne ein Paket Eis dazu zu legen, was seine Kosten unnötig erhöhe. Natürlich wieder so eine EU-Maßnahme, meint Johnson, und bestärkt damit einmal mehr die Vorurteile etlicher Briten gegen die EU.
A plastic ice pillow.
Das Problem nur, die Heringe so zu verpacken, geht auf ein britisches Gesetz zurück, wie die EU-Kommission sich beeilte, richtigzustellen. Nur ist die Frage, ob diese Richtigstellung die Johnson-Fans unter den Tory-Mitgliedern überhaupt interessiert. Denn so ist der Mensch, nicht nur der britische. Er liebt Geschichten, die seine eigenen Vorurteile bestätigen. Keine Frage, Johnson ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Und das war er schon in seiner ersten Karriere als Journalist. Nachdem er bei der Times gefeuert worden war, weil er König Edward II. Mit einem Lustknaben durch einen Palast hatte wandeln lassen, der da noch gar nicht erbaut gewesen war, ging Johnson zum Daily Telegraph und wurde 1989 Korrespondent in Brüssel. Dort erlebte ihn auch Michael Stabenow von der FAZ. Ich fragte Stabenow vor dieser Sendung, ob Johnson schon damals der Paradiesvogel war, als der er sich uns heute präsentiert.
Ja, absolut. Also auch vom Äußeren war er genau der Boris, wie man ihn heute kennt und wie er sich gerne präsentiert. Das heißt, wenn er irgendwo in einem Raum erscheint, dann ist er sofort im Blickpunkt, schon allein aufgrund seiner äußeren Erscheinung. Damals war er natürlich genau 30 Jahre jünger, aber ähnlich stämmig gebaut, hatte diese strohblonden Haare und diese tiefe, sonore Stimme. Und das war also sicher für die Pressesprecher der Europäischen Kommission, die mit ihm zu tun hat, schon ziemlich angsteinflößend, wenn er dann ansetzte und Fragen stellte.
Wie waren denn seine Fragen?
In der britischen Presse gibt es eine etwas andere Tradition als bei uns. Also man versucht eher konfrontativ zu fragen, um Informationen herauszulocken, während die kontinentaleuropäischen Journalisten eher versuchten, nach Fakten zu fragen und dann nachzubohren. Insofern war das auf den ersten Blick nicht überraschend. Was überraschender war, war erstens, was er gefragt hat im Einzelnen und zweitens, was er dann daraus gemacht hat. Und da war dann oft dann die Grenze zwischen Wahrheit und Märchen überschritten.
Haben Sie ein paar Beispiele für uns?
Als er eintraf in Brüssel 1989, da stand das Parlamentgebäude, in dem die Kommission ungefähr 20 Jahre gesessen hatte, stand noch und dann stellte sich heraus, dass das Asbest verseucht war. Dann musste man umziehen in ein anderes Gebäude und in dem Gebäude, das war so ein Raum wie im Kino, da saßen die Sprecher ganz unten am Tisch und oben dann die Journalisten und er stand meistens in der letzten Reihe und zeigte dann mit dem Zeigefinger auf die da unten. Und da kamen eben so Fragen, wie sieht's aus zum Beispiel mit der Größe von Kondomen? Da waren die Sprecher ziemlich verdattert. Was dann herauskam, war, dass also da unterschiedliche Planungen waren, weil sich herausgestellt habe, dass die Geschlechtsteile von Italienern etwas kleiner dimensioniert seien als die der übrigen Europäer. Hintergrund der Geschichte war, dass es darum ging, Sicherheitsnormen festzulegen. In einer Zeit, da damals ja die mutschwäche Krankheit AIDS um sich griff, es war immer ein Körnchen Wahrheit dran oder fast immer. Denn er hat dann zum Beispiel auch in einer Riesengeschichte eine Story erzählt, dass geplant sei, das Bernamo-Gebäude in die Luft zu sprengen, was sich dann herausstellte als totale Ente. Man muss eben wissen, dass dieses Gebäude damals abgerissen und saniert werden musste, weil es eben Asbest verseucht war. Und man muss sich nur mal vorstellen, was passiert wäre, wenn man dieses Riesengebäude damals in die Luft gesprengt hätte. Also absolute Erfindungen. Wir damals von der FAZ, wir wurden da in Ruhe gelassen meistens, aber ich erinnere mich an einen schottischen Kollegen, der kriegte dann einen Anruf und der sollte dann herausfinden, welcher Betrieb den Sprengstoff liefern könne, um dieses Gebäude dann in die Luft zu jagen.
Warum hat Johnson das gemacht? War das Kampf um Aufmerksamkeit? Wollte er Aufmerksamkeit für seine Person oder war er einfach auch ein fauler Korrespondent?
Faul war er bestimmt nicht. Er war also sehr kreativ und hat auch viel geschrieben. Was damals auch schon bestand, ist, dass die britische Presse allgemein viel eurokritischer, euroskeptischer war als die klassische kontinentale Presse. Ich kann mich erinnern, als ich hier in den 80er Jahren anfing, da waren wir eigentlich alle gut Europäer. Und das hat sich dann Anfang der 90er Jahre geändert mit der Diskussion um den Maastrichter Vertrag. Man erinnert sich an die Schlagzeile der Bildzeitung: Europa will uns unsere D-Mark wegnehmen. Und da erinnert sich eine ganze Menge. Und er kam gerade in dieser Zeit, als sich die Stimmung insgesamt etwas wendete. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass er sich bemüßigt fühlte, noch mehr über die Stränge zu schlagen, als andere das getan haben.
Wie ernst wurde er denn eigentlich damals in Brüssel von seinen Journalistenkollegen genommen?
Mir kam er damals eher vor wie ein Autist, der eben vor allem an sich selbst und seine Storys dachte. Es war aber so, dass er durchaus ein geselliger Mensch war. Er hatte vor allem im Kreis der britischen Kollegen viele, viele Freunde. Aber man blieb damals unter sich und das galt nicht zuletzt auch für die britischen Kollegen. Ansonsten gab es schon viele Kontakte. Es gab damals auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man einfach sich ausgetauscht hat. Was schreibt ihr denn heute? Und als Boris dann diese ungeschriebenen Regeln brach, dann war es halt so, dass bei vielen britischen Kollegen dann abends um 7, 8, 9, 10, je nachdem, wann die Story von Boris auf dem Markt war, das Telefon klingelte und die klassische Frage kam: Warum haben wir das denn nicht? Also jetzt macht mal, recherchiert mal.
Erinnerungen von Michael Stabenow, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, an Boris Johnsons Zeit als Brüssel-Korrespondent. Mehr zum Thema und Erfahrungen von anderen Journalistenkollegen mit Boris Johnson auf unserer Medias Res-Seite im Netz www.deutschlandfunk.de/mediasres. Während die Eskapaden des möglichen neuen Premiers Johnson durchaus noch humorvoll gesehen werden können, kommen wir nun zu einem ernsteren Thema. Georg Restle vom ARD-Magazin Monitor ist ein Mann klarer Worte gegen rechtsradikale Umtriebe in Deutschland. In seinem letzten Kommentar für die ARD-Tagesthemen bezog er auch eindeutig Stellung gegen die AfD.
Man mag vom Verfassungsschutz halten, was man will. Aber wer A sagt, muss jetzt auch B sagen. Wer die identitäre Bewegung für rechtsextremistisch hält, kann die AfD nicht länger außen vor halten. Zu nah stehen sich beide, persönlich, strukturell und ideologisch sowieso. Seien es der völkische Nationalismus, die rassistischen Denkmuster oder der Kampf gegen die Institutionen der Demokratie. Was bei den identitären Ideologie ist, ist bei der AfD quasi Programm.
Daraufhin erhob sich im Netz ein Shitstorm, der über das übliche Maß noch einmal hinausging. Und eine Morddrohung veranlasste den WDR, nun eine Strafanzeige einzureichen. WDR-Intendant Tom Buro fand recht klare Worte. Er ließ mitteilen, Zitat: Perfide Drohgebärden dieser Art werden uns nicht davon abhalten, unseren Job als Journalisten zu machen. Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sind ein hohes Gut. Wer das nicht akzeptiert, ist ein Feind der Demokratie. Simone Raphael ist Chefin des Digitalteams der Amadeo-Antonio-Stiftung und Expertin zum Thema Rechtsradikalismus im Netz. Ich fragte sie, ob Morddrohungen wie die gegen Georg Restle ein Einzelfall sind.
Nein, das ist leider überhaupt kein Einzelfall. Also tatsächlich, dass dieser Versuch aus einer rechtspopulistischen, rechtsextremen Sphäre unternommen wird, Menschen mundtot zu machen, die die Problematiken ansprechen, beobachten wir leider schon seit geraumer Zeit. Wobei man sagen muss, dass aktuell natürlich irgendwie schon Peak auch passiert, also dass irgendwie wirklich sehr viele Bedrohungen rausgeschickt werden, auch durchaus Morddrohungen, aber es ist leider kein neues Phänomen. Also der Versuch, Menschen zum Schweigen zu bringen, Meinungen, die einem nicht passen, so weit zu bedrohen, bis sie nicht mehr geäußert werden, das ist leider eine Strategie der Rechtsextremszene, muss man sagen.
Ist das zentral gesteuert? Wie kann man sich das vorstellen?
Zentral gesteuert ist das nicht so in dem Sinne, dass es irgendwie einen Punkt gibt, wo dann quasi die Aufrufe veröffentlicht werden, irgendwie jetzt geht hin und schreibt irgendwie Bedrohungen gegen Menschen. Man kann sich das eher als ein Netzwerk tatsächlich vorstellen. Also dass eben Rechtspopulisten, Rechtsextreme, die solche Meinung vertreten, über verschiedene Social-Media-Angebote, aber vor allen Dingen inzwischen auch über Dark Social, also über Messenger-Dienste beispielsweise wie Telegram oder WhatsApp, verbunden sind miteinander und wo solche Themen halt sehr schnell eben tatsächlich auch an die Leute verteilt werden können und auch der Aufruf zum Aktionismus halt einfach mit drin ist. Also zu sagen, geht dorthin, schreibt die Kommentarspalten voll, erweckt den Eindruck, dass unsere Meinung die Mehrheitsmeinung in Deutschland wäre. Und das funktioniert tatsächlich, wie wir leider sehen, oft ausgesprochen gut, weil es halt sehr viele Rechtsextreme und auch Rechtspopulisten gibt, die das als ihr Engagementfeld ansehen, das Internet quasi mit ihrer Meinung vollzuschreiben und den Eindruck zu erwecken, das würden viele Menschen in Deutschland glauben, was ja nicht der Fall ist.
Sie sagen, das läuft über Dark Social, also es ist von den Verfolgungsbehörden nicht unbedingt einzusehen auf den ersten Blick. Hat sich da was geändert?
Ja, natürlich hat sich da was geändert. Es ist ja eine Entwicklung, die wir seit vielen Jahren eben auch schon beobachten, dass die verschiedenen Kommunikationsformen, die es über soziale Netzwerke und Technik gibt, immer ausgenutzt werden, irgendwie gerade auch von den Feinden der Demokratie, um sich zu organisieren. Und nachdem wir sozusagen ja eine Phase hatten, irgendwie, wo sehr viel dieser Kommunikation ganz offen über Netzwerke wie Facebook oder Twitter oder YouTube auch gelaufen ist, gab es da ja tatsächlich auch einige Gegenstrategien, Versuche, solche Inhalte auf den Plattformen zu entfernen, und dementsprechend ziehen sich dann natürlich die Leute auf neue Kanäle zurück. Und Messenger-Dienste und Dark Social bieten sich da einfach im Moment an, weil es sehr wenig Gegenstrategien dort gibt, weil es sehr wenig Gegenmaßnahmen gibt. Die Leute sich dort sehr unentdeckt fühlen und insofern frei schreiben, was sie denken. Und insofern, wenn man solche Dinge, wie wir das im Monitoring auch tun, beobachtet, sieht man da schon wirklich sehr große Abgründe.
Das heißt, müssen wir das einfach so hinnehmen oder gibt es schon Ansätze, dagegen vorzugehen?
Also hinnehmen würde ich das niemals wollen, weil ich nicht finde, dass es ein guter Umgang ist, sozusagen demokratische Meinung hier in unserem Land bedrohen zu lassen. Das heißt, natürlich muss man sich gemeinsam überlegen, was man tut. Also ich finde die grundsätzliche Idee vom WDR, zum Beispiel eine Strafanzeige zu stellen, natürlich total richtig. Also weil das ist Teil des Problems, dass Strafverfolgung gerade von Hasskriminalität in sozialen Netzwerken bisher noch sehr schleppend oft vorangeht irgendwie und man natürlich ein Bewusstsein dafür braucht, was dort passiert. Und das funktioniert nur über Strafanzeigen, mit denen auch Polizei oder auch öffentliche Strukturen dann eben auch belegen können, diese Thematik gibt es und wir müssen uns mit der auseinandersetzen. Das ist auf alle Fälle schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage, irgendwie weiter Strategien zu entwickeln und zu schauen, wie kann man vielleicht eben auch dafür ein Warnsystem entwickeln, irgendwie, wenn solche Gruppen sich zunehmend radikalisieren oder ähnliches. Da haben die Netzwerke selber natürlich, die das zur Verfügung stellen, schon auch noch Möglichkeiten. Aber das ist jetzt wieder ein ganz neues Feld, wo man jetzt neu an Strategien arbeiten muss.
Das heißt, wir bräuchten mehr Regulierung für soziale Netzwerke?
Regulierung ist auch nicht immer das Einzige, was hilft. Irgendwie, ich glaube tatsächlich, wir müssen natürlich klare Grenzen ziehen, irgendwie, was erlaubt ist und was nicht. Und Straftaten, finde ich, irgendwie sollten eben auch, wenn sie im Netz geschehen oder eben auch über diese Strukturen irgendwie auch verfolgt werden. Aber natürlich brauchen wir nicht nur das, wir brauchen auch eine Gegenrede. Wir müssen auch schauen, irgendwie, dass wir weiterhin Überzeugungsarbeit politischer Art leisten, irgendwie, damit Leute verstehen, dass das kein guter Umgang miteinander ist, sich mit Morddrohungen gegenseitig zu belegen. Ich glaube, da ist tatsächlich ein ganzes Paket von Dingen immer nötig, um solche Dinge zu bearbeiten.
Nun wissen wir nicht, wie es Georg Ressler mit dieser Morddrohung ergeht. Er befindet sich zurzeit im Urlaub, ist für uns nicht erreichbar. Haben Sie Erfahrungen mit Menschen, die mit solchen Morddrohungen umgehen müssen, wie es denen damit geht?
Naja, grundsätzlich ist eine Morddrohung halt eine heftige Sache, muss man sagen. Also das ist halt nichts, was man einfach so zur Seite schieben kann. Das heißt, irgendwie Folgen von sowas können schon durchaus auch da sein. Allerdings muss man sagen, Journalistinnen und Journalisten haben in den letzten Jahren meistens auch schon relativ intensive Erfahrungen mit dem Thema Angriffe und Shitstorms gemacht. Das heißt irgendwie, ich nehme auch an, auch im Fall von Herrn Ressler, irgendwie wird er hoffentlich genug Strukturen zur Verfügung haben, um darüber zu sprechen, also zu verarbeiten irgendwie und daraus eher eine positive Energie zu ziehen. Ich denke zum Beispiel irgendwie auch an den großen Shitstorm, den es auch gegen die Journalistin Nicole Diekmann gab, Anfang des Jahres beispielsweise, die dann auch gesagt hat, irgendwie natürlich war der Shitstorm, den sie bekommen hat, aus der rechtsextremen Szene für sie sehr, sehr heftig und schwer zu ertragen. Gleichzeitig gab es halt auch eine große Welle an Solidarisierung und Menschen, die sie bekräftigt haben, gesagt haben, ja, Rechtsextremismus als solchen zu benennen, ist auch eine gute Idee, was wiederum auch eine gute positive Kraft für sie hinterher dargestellt hat, um an den Themen weiterzuarbeiten. Also insofern muss man halt versuchen, dass man nach Möglichkeit sich nicht entmutigen lässt und wenn man merkt, dass es einen vielleicht doch entmutigt, irgendwie sich zumindest auch Hilfe zu suchen, auf psychologischer Art beispielsweise, irgendwie um solche Erlebnisse zu verarbeiten. Das geht aber auf alle Fälle.
Haben Sie den Eindruck, dass gerade unter Journalisten da genug Solidarisierung passiert?
Also ich habe schon den Eindruck, dass da viel Solidarisierung passiert. Also weil es eine Erfahrung ist, die viele Journalisten und Journalistinnen eint, die in diesem Themenbereich arbeiten. Also weil, wie gesagt, die Bedrohungen, die man dann aus der rechtsextremen Szene erhält, wenn man zu solchen Themen schreibt, gehören quasi mehr oder weniger zum journalistischen Alltag dann dazu. Und natürlich gibt es untereinander dann eine große Solidarität, gemeinsam sozusagen für die Werte einzustehen, für die man eigentlich arbeitet, wie für unsere demokratischen Grundwerte.
Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung war das. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Dass es Erfolge gegen Hass im Netz gibt, wenn Strafverfolgungsbehörden durchgreifen, erleben wir gerade heute. In Nordrhein-Westfalen hat die Sonderabteilung der Justiz für politisch motivierte Hassbotschaften im Internet etwa 80 Beschuldigte ermittelt, wie der Kölner Staatsanwalt Christoph Heppecker mitteilte. Er leitet die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW. Im Interview mit meinem Kollegen Michael Borgers sagte er vor einer Woche:
Wir wollen nicht, dass rechtswidrige und damit auch strafbare Inhalte einfach nur gelöscht werden. Wir wollen, dass diese Inhalte identifiziert werden. Wir wollen, dass die dahinterstehenden Verfasser identifiziert werden. Und wir wollen, dass die dahinterstehenden Verfasser eben auch konsequent sanktioniert werden. Ich vergleiche das eigentlich immer und bringe dieses Beispiel ganz gerne mit einem Ladendieb. Wenn Sie einen Ladendieb auf frischer Tat antreffen, würden Sie ihm auch nicht einfach nur die Beute wegnehmen, wieder hinlegen und den Ladendieb laufen lassen. Sie würden sagen, ich nehme dir die Beute weg. Und dann rufe ich die Polizei und wir finden raus, wer du bist. Und dann leiten wir ein Ermittlungsverfahren gegen dich ein und bestrafen dich dafür. Und genau diesen Anspruch müssen wir im Hinblick auf das Deliktsphänomen Hate Speech auch haben.
Auch andere Bundesländer verschärfen derzeit den Einsatz gegen das Phänomen Hassrede. Hessen baut zusätzliche Stellen auf. In Bayern sollen Medienunternehmen spätestens ab Herbst leichter Strafanzeigen erstatten können.
Medias Res. Drei Fragen an.
Mein Name ist Tabea Rössner, ich bin Bundestagsabgeordnete der Grünen und ich bin netzpolitische Sprecherin und mache auch sehr viel Medienpolitik.
Was läuft gut in den Medien?
Wir haben einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der aber weiterentwickelt werden muss, damit er auch weiterhin zukunftsfähig ist. Angesichts der Digitalisierung muss der Öffentlich-Rechtliche eine Öffentlichkeit bieten für den gesellschaftlichen Diskurs. Und das muss er auch stärker im Netz können. Und deshalb brauchen wir eine Weiterentwicklung, sodass er seine Aufgaben zukünftig auch wahrnehmen kann und alle Bevölkerungsschichten erreichen kann.
Was läuft schlecht in den Medien?
Häufig setzen bestimmte Medien Themen, die dann auch von den anderen weiter verbreitet werden. Aber ich würde mir da manchmal mehr andere Positionen wünschen, mehr andere Perspektiven auf Themen.
Und bei Ihnen?
Wie wir damit umgehen, dass Hass und Hetze und Desinformation sich im Netz nicht so weit verbreitet. Beispielsweise in Bezug auf Social Bots, auf Computerprogramme, die gezielt eingesetzt werden, um eine große Verbreitung zu bekommen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir beispielsweise den Einsatz von Bots kennzeichnen müssen.
Vor 30 Jahren haben sich die Medienpolitiker in Nordrhein-Westfalen ein besonderes Modell einfallen lassen, um privaten Lokalfunk zu etablieren. Ziel waren starke, unabhängige Redaktionen, die den örtlichen Tageszeitungen aber gleichzeitig keine Konkurrenz machen sollten. So entstand das Zwei-Säulen-Modell aus einerseits gesellschaftlichen Gruppen, die die Veranstalter sind und die Redaktion kontrollieren, und den Verlegern auf der anderen Seite als Betreiber. Einmalig in Deutschland. Jeder Kreis und jede größere Stadt hat ein Lokalradio mit eigener Redaktion. 45 gibt es davon noch. Denn jetzt wird das Modell in NRW in Frage gestellt. Das hat Kai Rüßberg erfahren.
Lokalfunk läuft gut. Wir sind der Platzhirsch bei uns. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Zahlen.
Thorsten Kabitz ist Chefredakteur von Radio RSG, dem Lokalradio in Remscheid und Solingen im Bergischen Kreis. Die Hörer lieben ihren Lokalsender, meint Kabitz, der durch eine deutschlandweit einmalige Konstruktion seine journalistische Unabhängigkeit garantiert hat. Der Betrieb einerseits und Verantwortung für die Inhalte andererseits sind in zwei Säulen getrennt, in eine wirtschaftliche Betreibergesellschaft aus Verlegern und Kommunen und eine nicht kommerzielle Veranstaltergemeinschaft, die Sendelizenz besitzt. Der Herner SPD-Chef Alexander Vogt sorgt sich aber darum, dass das Erfolgsmodell in Gefahr ist.
Es gibt Forderungen seitens der Zeitungsverleger, also der Anteilseigner der Radiosender, dass man dieses System der Veranstaltergemeinschaften in der Art und Weise nicht mehr bräuchte.
Die beiden Verbände der Betreiber und Verleger wollen sich zurzeit nicht äußern. Sie haben aber beim Kölner Medienrechtsprofessor Rolf Schwartmann eine Studie erstellen lassen, die das Zwei-Säulen-Modell komplett in Frage stellt, bestätigt Volkmar Kahr, NRW-Geschäftsführer beim Deutschen Journalistenverband DJV.
Ich weiß, es gibt im Hintergrund Gutachten, wo die Betriebsgesellschaften genau das haben prüfen lassen, ob das möglich wäre. Also das Ansinnen gibt es tatsächlich.
Der DJV sieht die konkrete Gefahr, dass der Lokaljournalismus in NRW noch weiter ausgedünnt werden könnte, als er es ohnehin schon ist.
Ich fürchte, das wäre das Ende des Lokalfunks. Weil gerade die Verankerung in der Gesellschaft, in der Struktur der Regionen vor Ort, der Städte, ist die Garantie dafür, dass es vor Ort auch Journalismus gibt. Und das ist immens wichtig gerade, weil die Zeitungen da rausgegangen sind schon und der Lokalfunk eigentlich an vielen Orten die letzte Bastion von Lokaljournalismus ist. Und das ist begründet durch das Zwei-Säulen-Modell.
Der Lokalfunk steht auch aus einem anderen Grund unter Druck. Bereits ab dem kommenden Jahr droht neben digitalen Angeboten per WLAN, Radio und Podcast eine weitere digitale Konkurrenz, die Einführung der neuen DAB-Plus-Sender. Sowohl mit landesweiten als auch mit regionalen Programmen. Dort gelten keine Auflagen der Trennung von Veranstaltern und Betreibern. Fast 50 Betreiber haben dafür ihr Interesse angemeldet. Eine von der Landesmedienanstalt LFM bei Medienforscher Klaus Goldmann beauftragte Studie geht davon aus, dass das analoge UKW in den nächsten 5 Jahren fast ein Drittel seiner Hörer verliert und in den 5 Jahren drauf nochmal so viele.
Zusammenfassend kann man sagen, dass egal was passiert, also die gesamte Hörfunklandschaft digital wird, der klassische Hörfunk an Nutzung, an Reichweite verlieren wird in den nächsten Jahren. Digitalradio DAB Plus in unterschiedlichen Szenarien bis zu 20% an Reichweite gewinnen wird.
Offen ist, wie sich die Landesregierung positioniert. In einer Mitteilung hieß es vor kurzem aus der schwarz-gelben Regierungskoalition, es gebe im Lokalfunk, so wörtlich, verkrustete Strukturen, die aufgebrochen werden müssten. Auf Anfrage des Deutschlandfunks sagte ein Sprecher der Landesregierung, man wolle journalistische Unabhängigkeit und gesellschaftliche Verankerung erhalten. Die Regierung erarbeitet zurzeit eine Gesamtstrategie mit dem Titel Radio in NRW 2022. Der Solinger Chefredakteur Thorsten Kabitz, der auch Sprecher des Vereins der Chefredakteure im NRW-Lokalfunk ist, fordert die Politik auf, die einzigartige Radiolandschaft in Nordrhein-Westfalen zu schützen.
Mit dem Lokalfunk NRW hat die Medienpolitik in NRW eine Chance, Einfluss zu nehmen darauf, so wie dieses Modell konstruiert ist, wo noch lokaler, professioneller Vor-Ort-Journalismus passiert, nämlich bei den Lokalredaktionen. Das sichert das Zwei-Säulen-Modell.
Meinte Thorsten Kabitz, Lokalradio-Chefredakteur, in einem Beitrag von Kai Rüßberg. Und zum Schluss noch ein Blick nach Osten, denn natürlich, auch da gibt es Lokaljournalismus.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Jörg Riebert, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. Wir werden morgen als großes Thema auf der Titelseite natürlich auf den FC Carl Zeiss Jena eingehen, der in die Drittligasaison im Fußball startet. Die Saison begann ja eigentlich am Wochenende, aber das Hauptspiel findet heute Abend statt. Wir empfangen hier in Jena den FC Ingolstadt, den Zweitliga-Absteiger im Ernst-Abbe-Sportfeld. Und das Spiel ist deshalb so besonders, weil der Carl Zeiss als Fußballverein es sensationell geschafft hat, in der letzten Saison noch in der Liga zu bleiben, indem er in den letzten 7 Spielen 6 Spiele gewonnen hat. Das ist schon wirklich eine tolle Sensation. Und alle Fans fiebern mit und wollen natürlich morgen bei uns in der OTZ, in der Ostthüringer Zeitung, lesen, wie das Spiel ausgegangen ist. Und das werden wir dann natürlich auch berichten.
Und das war Medias Res für heute. Gleich nach den Nachrichten gibt's den Büchermarkt, der unter anderem dem verstorbenen Schriftsteller Werner Söllner nachruft, einem Banater Schwaben. Am Mikrofon für diese Sendung verabschiedet sich Brigitte Beetz.